Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der sein Bund mit Israel durch Jesus Christus für uns erweitert hat und der uns und Israel ewig die Treue hält. Amen. Ich lese Worte aus Psalm 122. Ich freue mich über die, die mir sagten, lasst uns ziehen zum Hause des Herrn. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, in der man zusammenkommen soll. Wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn, wie es geboten ist, dem Volk Israel, zu preisen den Namen des Herrn. Denn dort stehen Throne zum Gericht, die Throne des Hauses David. Wünschet Jerusalem Frieden. Es möge wohlgehen denen, die dich lieben. Es möge Frieden sein in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen. Um meiner Brüder und Freunde willen, will ich dir Frieden wünschen. Um des Hauses des Herrn willen, unseres Gottes, will ich dein Bestes suchen. Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Gottesdienst am Sonntag, dem 10. Sonntag nach Trinitatis. Das ist ein traditioneller Israel-Sonntag. Wir gedenken heute Israel und heute ganz besonders der Stadt Jerusalem. Die heilige Stadt Jerusalem. Eine bedeutende Stadt für die Juden, aber auch für uns Christen. Und darauf wollen wir heute den Blick nehmen. Was für eine Bedeutung hat Jerusalem, eben für das Volk Israel, für uns Christen und auch für Gott? Was lesen wir in der Bibel, wie Gott über Jerusalem denkt? Lasst uns gemeinsam beten. Guter Gott, wir beten dich an. Du bist der Ewige. Du bist der, der mit Abraham, Isaak und Jakob einen Bund geschlossen hat, durch Mose mit dem Volk Israel und erweitert durch Jesus Christus für uns. Herr, du nimmst uns mit auf in deinen Bund, in deine Beziehung mit dir. Herr, und das gilt jedem von uns und dafür sind wir dir dankbar. Wir loben dich und preisen dich, dass wir verbunden sind mit dir und verbunden sind als Leib Christi mit allen Christen auf dieser Welt. Und auch mit dem Volk Israel, deinem erstgeborenen Sohn, so wie es im Psalm 2 heißt. Herr, wir beten dich an und geben dir die Ehre. Und das wollen wir auch heute tun, durch Lieder, durch Gebete und durch dein Wort, das du zu uns sprichst. Herr, so höre du unsere Gebete in der Stille von jedem Einzelnen persönlich. Herr, erbarme dich. So hört den Gnadenzuspruch, der auch der Wochenspruch für diese Woche ist. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Ihr seid Gottes Volk, als zum Erbe erwählt, mit ihm in Beziehung gesetzt. Amen. Lasst uns ihm loben.
Kommt in sein Tor mit
Ich lese uns Worte aus Jesaja 62. Jerusalem, die geliebte Stadt des Herrn. Mein Herz schlägt für Jerusalem. Darum kann ich nicht schweigen. Ich halte mich nicht zurück, bis Gottes Hilfe über der Stadt auf dem Berge Zion aufstrahlt, wie die Morgensonne, bis ihre Rettung aufleuchtet, wie ein heller Schein bei Nacht. Dann sehen alle Völker, wie der Herr dir Recht schafft, Jerusalem. Und ihre Könige bestaunen deinen neuen Glanz. Du wirst einen neuen Namen tragen. Der Herr selbst wird ihn dir geben. Ein Schmuckstück wirst du sein, das der Herr in seiner Hand hält, wie ein König seine Krone. Man nennt dich nicht länger die verstoßene Frau und dein Land nicht die Verlassene. Nein, du heißt dann meine Liebste und dein Land die glücklich Verheiratete. Denn der Herr wird dich lieben und sich über dich freuen, und dein Land wird nicht mehr vereinsamt sein. Wie ein junger Mann sein Mädchen heiratet, so werden deine Einwohner sich mit dir verbinden. Wie ein Bräutigam sich an deiner Braut freut, so wird dein Gott sich über dich freuen. Jerusalem, ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt, die den Herrn Tag und Nacht an sein Versprechen erinnern sollen. Ihr Wächter, hört nicht auf zu beten, nicht einen Augenblick, gönnt euch keine Ruhe. Lasst auch dem Herrn keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufgebaut hat und die Stadt auf der ganzen Erde bewundert wird. Der Herr hat zugeschworen, nie mehr werde ich zulassen, dass die Feinde euer Korn verzehren oder dass Fremde den Wein trinken, für den ihr so hart gearbeitet habt. Ihr, die ihr die Ernte einbringt, sollt auch davon leben. Und wer die Trauben liest, soll auch den Wein trinken. Dafür bürge ich, der starke Gott. Ihr werdet essen und trinken im Vorhof meines Tempels und mich dabei loben. Zieht ein durch die Tore der Stadt, zieht ein, ebnet einen Weg für das Volk, das unterwegs ist zur Stadt. Baut eine Straße, räumt die Steine aus dem Weg, stellt ein Feldzeichen auf, das alle Völker sehen können. Hört, was der Herr verkündet. Seine Stimme dringt bis zum Ende der Erde. Sagt den Einwohnern Jerusalems, der Herr kommt, euer Retter. Den Lohn für seine Mühe bringt er mit, sein Volk, das er sich erworben hat. Es geht vor ihm her. Man wird es das heilige Volk nennen und das Volk, das der Herr erlöst hat. Und du, Jerusalem, heißt dann die Begehrte und die Stadt, die nie verlassen wird. Amen. Jerusalem, Zankapfel der Welt und Augapfel Gottes. Liebe Gemeinde, Jerusalem ist der Augapfel Gottes. So heißt es in Sacharja, Kapitel 2. Jerusalem ist der Liebling Gottes. Es ist die Hauptstadt, die heilige Stadt der Juden. Diese kleine Stadt auf dem Berge, zwischen Meer, Mittelmeer und Wüste, ist geschichtlich so bedeutsam und hat so viel beeinflusst, war aber niemals die Hauptstadt einer großen Weltmacht. Und trotzdem hat sie bis heute Auswirkungen. Manchmal hat man den Eindruck, die ganze Welt wird sich um Jerusalem drehen. Wenn man heute die Nachrichten sieht oder in die Geschichtsbücher schaut, dann meint man, alle haben sich irgendwie immer nur um Jerusalem gestritten. Aber das stimmt so gar nicht. Wussten Sie, dass für kein Volk oder Religion der Welt Jerusalem interessant war, außer für die Juden? Kein anderes Volk der Welt hatte Interesse an Jerusalem, an der Stadt. Nur die Kreuzritter, die wollten im Mittelalter unbedingt diese heilige Stadt erobern. Jerusalem ist die Hauptstadt Israels, war aber für keine andere Nation, die das Land Israels besetzt hatten, jemals Hauptstadt. Geschweige denn von irgendeiner Bedeutung. Weder für die Assyrer, die das Nordreich erobert haben, noch für die Babyloner, noch für die Griechen, noch für die Perser oder Ägypter. Auch die Römer nicht, kein Interesse an dieser kleinen Provinz. Und auch für alle arabischen und muslimischen Staaten vom 7. Jahrhundert bis zum Osmanischen Reich 1917. Ja, selbst für die Araber, die in Palästina wohnten, wurde Jerusalem erst interessant, als es wieder jüdische Hauptstadt wurde. Interessant, das einfach mal zu merken. Übrigens, der Name Palästina, der stammt von den Römern. Die haben das damals als Provinz Palästina bezeichnet. Und der Name der Bewohner Palästinenser, wie man sie heute nennt, den gibt es übrigens erst seit, wissen Sie das, 1964, als die Araber, die dort wohnten, einen Anspruch aufs eigene Land erhoben und sich selbst nun als Volksgruppe bezeichneten. Vorher waren sie einfach alle Araber, aber nun nannten sie sich Palästinenser. Die alle mit Juden und Christen dort in dem Land wohnen. Und jetzt, wo die Juden einen Anspruch auf das Land bekamen, erhoben sie auch einen Anspruch. Vorher war das nie der Fall. Ich möchte mit Ihnen drei Teile zur Stadt Jerusalems mal anschauen. Erstens den geschichtlichen Part oder Teil der Stadt Jerusalems. Die erste Erwähnung in der Bibel gibt es in 1. Mose 14, Verse 18 bis 19. Da ist der König Melchisedek, der König von Salem, Jerusalem, der war ein Priester Gottes und der segnete Abraham, so steht es in der Bibel. Und Abraham gab ihm den Zehnten. Also merken, da war eine Beziehung zwischen Abraham und schon Jerusalem. Das war ungefähr 1900 vor Christus. Und auch die Bindung Isaaks, also als Abraham seinen Sohn Isaak auf dem Berg Moria opfern sollte, das war wohl der Ort, wo Jerusalem heute steht. Dann machen wir einen großen Sprung. Um 1000 machte David, der König David, Jerusalem zur Hauptstadt Israels. 50 Jahre später circa baut Salomo den ersten Tempel in Jerusalem. Auf diesem Berg Moria. Bis zum Jahr 586 vor Christus bleibt Jerusalem die Hauptstadt Israels, beziehungsweise Judas. Und im Jahr 586 wird Jerusalem von den Babyloniern erobert und auch der Tempel wird zerstört. Das ist ein einschneidendes Erlebnis in der Geschichte Israels. 538 erlaubte der Perserkönig Kyros die Rückkehr und den Wiederaufbau Jerusalems und auch des Tempels. Jerusalem lag brach, war zerstört, die obere Schicht war alle weggeführt nach Babylon und 538 vor Christus durften die wieder zurück. Dann viele Jahre später, 169, wird der Tempel durch den syrischen König Antiochus dem vierten Epiphanes entweiht. Er stellt ein Götzenbild in den Tempel und will ihm so ja, den griechischen Göttern widmen. Und es entbrennt ein jüdischer Aufstand. 3-4 Jahre und dann von 164 vor Christus erobert Judas Makkabäus Jerusalem für die Juden zurück. Und der Tempel wird neu eingeweiht. Das ist das Fest Chanukka, was die Juden bis heute feiern. 100 Jahre später, 63 vor Christus, erobern die Römer Israel. Jerusalem bleibt in der Hand des jüdischen Könighauses, der Herodianer. Herodes der Große, den kennen wir, der bleibt weiterhin König in Jerusalem. Von römischen Gnaden, muss man sagen. 30 nach Christus, für uns Christen ein entscheidendes Datum, circa 30 nach Christus, Jesus wird in Jerusalem verurteilt, gekreuzigt und begraben. Und dort steht er wieder auf und begegnet den Jüngern als Auferstandener. Von dort breitet sich das Evangelium, die Botschaft der Auferstehung Jesu Christi aus. 66 bis 70 nach Christus zerstören die Römer nach dem ersten jüdischen Aufstand Jerusalem und den Tempel erneut. Alles liegt brach. 132 bis 135 gab es den zweiten jüdischen Aufstand. Und dort gewinnen wieder mal die Römer und den Juden wird verboten, die Stadt zu betreten. Sie wird umbenannt in Aelia Capitolina. Und das Land wird umbenannt in Palästina. 360 nach Christus unter Kaiser Julian wird den Römern die Rückkehr in die Stadt Jerusalem wieder erlaubt. 638 nach Christus erobern die Moslems Jerusalem. 1099 bis 1187 nach Christus erobern die Kreuzritter Jerusalem und verbannten die Juden aus der Stadt. Das war die einzige Phase, wo Christen Jerusalem in ihrer Hand hatten. 1187 eroberte der Sultan Saladin die Stadt und erlaubte den Juden wieder die Rückkehr. Ein großer Sprung durchs Mittelalter. Ab 1882 wanderten infolge des sogenannten Zionismus viele Juden wieder nach Israel und nach Jerusalem ein. Zionismus war der Weg der Juden wieder zurück in ihr Land, nach Zion, sodass die Hälfte der Bewohner in Israel Juden waren. Und da fing das an, immer mehr Juden strömten nach Israel. 1917 eroberten die Briten Jerusalem und behielten das Mandat bis 1948. Am 14. Mai 1948 wurde der Staat Israel ausgerufen und schon in der Nacht wurde Israel von 5 arabischen Armeen angegriffen und Jerusalem wurde geteilt. Die Briten übergaben den Juden das Land und sofort griffen die Araber an. 1950, Jerusalem wird Hauptstadt Israels. 1987 eroberte Israel Ost-Jerusalem zurück im sogenannten Sechstagekrieg. Und 1980 wird von der Knesset ganz Jerusalem zur ewigen Hauptstadt Israels erklärt. Eine Teilung ist für dieses Land nicht vorstellbar, nicht denkbar, weil es dann zu viel Konflikte und Streit immer wieder gibt. Also wir merken, da steckt ganz viel Zündstoff drin. Und viele der heutigen Resolution der UN, die richten sich genau um diesen Zugehörigkeitsaspekt von Jerusalem. Da könnte man politisch jetzt noch ganz viel drüber sagen, doch ich will unseren Blick auf Jerusalem von der Beziehung zu Gott hinrichten. Wie sieht Gott Jerusalem? Und was haben wir damit zu tun? Deswegen der zweite Gedanke, wie steht Gott zu Jerusalem? 5 Aspekte dabei. Erstens, wie ist die Beziehung? Jerusalem wird als Braut Gottes bezeichnet. Vers 3. Das heißt, sie ist königlich geschmückt mit einer Krone und einem Reif. Sie ist Gottes Liebling. Es besteht also eine Liebesbeziehung zwischen Gott und Jerusalem. Und in einer Liebesbeziehung muss man nicht fragen, warum? Warum ausgerechnet die Stadt? Warum nicht Paris oder Rom? Nein, Gott liebt einfach diese Stadt. Er hat sie erwählt und er liebt sie. Und das müssen wir akzeptieren. Genau so liebt er übrigens das Volk Israel und genauso liebt er auch uns. Da fragen wir auch nicht, warum. Manchmal, wenn man sich auf sich selber schaut, fragt man auch, warum liebt mich Gott eigentlich? Aber das hat Jesus Christus doch erklärt und wahrgemacht mit seinem Leben. dass Gott barmherzig und gnädig ist, uns die Schuld vergibt und wir wieder mit ihm in Beziehung kommen können. Also Gott liebt auch uns und macht uns durch den Glauben an Jesus Christus zu seinen Söhnen und Töchtern. Wieder eine ganz enge Beziehung zwischen uns und Gott. Wir haben eine enge Verwandtschaftsbeziehung zu Gott als seine Kinder. Genauso wie Jerusalem die Braut Gottes ist, die er liebt. Bei Liebe brauchen wir eben keine logischen Argumente, sondern nur das Anerkennen. Die Bedeutsamkeit und die Lieblichkeit, die wird in prophetischen Jesaja-Texten und Micha-Texten besonders deutlich, wo vom messianischen Friedensreich die Rede ist. Und ganz bildhaft wird es auch in der Offenbarung beschrieben, wie Jerusalem als geschmückte Braut vom Himmel herunterkommt auf die Erde. Und wir es bestaunen mit Edelstein und Gold. Jerusalem wird bereitet für das ewige Friedensreich Gottes. Dort herrscht Friede und die Gerechtigkeit Gottes. So ist es beschrieben. Das müssen wir mal wahrnehmen. Das ist über Jerusalem gesagt. Und wenn Gott seine Versprechen einhält, dann passiert das genau. Von dort wird Friede ausgehen und Gerechtigkeit wird da sein. Wo wir uns jetzt fast gar nicht vorstellen können, dass es sein kann. Zweitens, der Name. So wie wir durch den Glauben einen neuen Namen bekommen haben, wir heißen jetzt Christen, Christus zugehörig, so hat Jerusalem auch einen neuen Namen bekommen, sogar neue Namen, wie es hier heißt, Vers 4 und Vers 12, da werden die Namen der Stadt genannt. Meine Lust, sagt Gott. Liebe Frau, so nennt er Jerusalem. Das sind Ehrennamen, die die Beziehung von Gott zu der Stadt deutlich machen. Aber es gibt auch Namen der Verheißung, heiliges Volk, Erlöste des Herrn, Gesuchte. Das wird einmal sein. Als der Jesaja-Text geschrieben ist, da lag die Stadt in Schutt und Asche. Und das ist die Verheißung, es wird einmal wieder ein heiliges Volk dort wohnen, die Erlösten des Herrn. Es werden welche hinkommen wollen. Sie wird wieder das heilige Volk beherbergen. Die Menschen werden es aufsuchen und in diese Stadt kommen wollen. Es wird so kommen, weil Gott dafür einsteht, wie er auch für uns einsteht. Ein dritter Gedanke, der Fürsorge. Gott sorgt für uns. Das hat Jesus gesagt. Sorgt euch nicht, denn Gott sorgt für euch. Sorgt euch nicht, was ihr beten oder reden werdet, so wird der Heilige Geist euch eingeben. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt, sagt Jesus seinen Jüngern. Also Gott sorgt für euch, er beschützt euch und Gott schützt auch Jerusalem. Sie ist sein Augapfel, so heißt es. Gott hat also ein Auge auf Jerusalem und er wacht über der Stadt. Verse 6 bis 9 ist hier im Text von Wächtern die Rede. Wächtern auf den Mauern Jerusalems. Und diese Wächter, die üben keine Verteidigungsposition aus, um die Stadt zu schützen, sondern sie wachen und beten. Die Wächter Jerusalems sind Beter, die Gott erinnern an sein Versprechen, was er Jerusalem gegeben hat, es wieder aufzurichten, es zu verherrlichen. Ihr Lieben, ich glaube an einen ewigen, guten und gerechten Gott, der seine Versprechen einhält und der immer derselbe ist und der nicht schläft und der nichts vergisst. Aber die Fürsorge Gottes hier wird ausgesprochen, aufgeschrieben, dass Gott selbst Wächter aufstellt, die ihn erinnern, dass seine Worte erfüllt werden, dass er die Worte erfüllt. Übrigens, das ist nichts ganz Neues, auch der Regenbogen steht in der Bibel, der ist ein Zeichen für Gott, dass er sich erinnert, dass er nie mehr die Erde zerstören will. Ein Erinnerungszeichen Gottes ist es. Und dass wir das sehen und wissen, Gott schützt uns, Gott ist uns treu. Und deswegen, Gott will seine Versprechen alle erfüllen und das tut er auch, aber die Beter drängen ihn nun, dass er es bald machen soll. Ihr Lieben, wer sind denn hier die Beter? Wer ist damit gemeint? Manche sagen, es sind Engel Gottes, die über der Stadt Wache halten. Manche sagen, es sind diejenigen, die für Israel und Jerusalem beten. Also wir Christen, die uns das am Herzen liegt, für Israel und für Jerusalem zu beten. Beten wir auch dafür? Lassen wir uns das im Herzen sein, dass wir für die Stadt und für das Land beten? Viertens, ein vierter Aspekt, das Heil. Wie ist da die Beziehung von Gott zu Jerusalem? Wir haben das Heil erlangt durch die Gnade in Jesus Christus. Und so sollen wir auch leben und ihm alle Ehre machen. Und die Leute sollen durch uns Gottes Herrlichkeit erkennen. Matthäus 5 heißt es, lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit die Leute eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Also lasst euer Licht leuchten. Macht Gott die Ehre. Gebt Gott die Ehre. Und genauso handelt Gott auch an Jerusalem, weil es Zion ist, heißt es hier als Begründung. Nicht wegen seiner Verdienste oder Glaubenstreue, sondern weil es Zion ist. Also auch aus Gnade, aus Liebe Gottes. Gott tritt für Jerusalem ein, bis die Gerechtigkeit aufgeht und das Heil emporleuchtet. Jerusalem soll ein Ort der Gerechtigkeit und Herrlichkeit sein, dass es für alle sichtbar ist. So heißt es hier in Vers 1 und 2 und 11. In Jerusalem ist das Heil für die Menschen, weil Gott darin wohnt. So wird es in der Offenbarung beschrieben. Gott wohnt in der Stadt und deswegen wird es zum Heil für alle Bewohner Jerusalems. Im zukünftigen Jerusalem, wenn Sie da mal nachlesen in der Offenbarung, gibt es übrigens keine Sonne mehr, sondern da heißt es, Christus ist das Licht. Er ist das Licht, er scheint in dieser Stadt. Weil Gott darin wohnt, ist es das Heil für die Völker. Und ein fünfter Aspekt, wie ist der Umgang? Und jetzt wird es für uns nochmal interessant, wie gehen wir mit Jerusalem um? Wie geht Gott mit der Stadt um? Jesus hat einmal zu seinen Zuhörern gesagt, wer einen Gläubigen zum Bösen verführt, dem wird es schlecht ergehen. Matthäus 18. Und er hat gesagt, was ihr einem diesen, meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Matthäus 25. Also an dem Umgang mit Jesus und seinen Anhängern, da entscheidet sich, wie Gott mit mir umgeht. Und genau so wird das Verhältnis zwischen Israel und Jerusalem auch beschrieben. Joel 4. Wer Israel zerstreut, wer das Land aufteilen will, wer das Volk verkauft, über die wird das Gericht Gottes ergehen. Das ist eine Warnung. Wir sollen nicht schlecht mit dem Volk umgehen. Jetzt kommt das Positive. Wir Christen sind in der Bibel aufgerufen, Israel zu trösten. Jesaja 40, Vers 1. Wir sollen für Israel und für Jerusalem um Frieden beten. Psalm 122. Betet für Jerusalem, wünscht der Stadt Frieden. Jerusalem, Jerusalem, da steht Shalom drin. Stadt des Friedens. Für die Stadt sollen wir um Frieden beten. Wir sollen Israel segnen, wie es in 1. Mose schon beschrieben ist. Segnet Israel. Und in Römer 11, Vers 31, da lernen wir von Paulus, dass wir ihnen Barmherzigkeit zeigen sollen. Denn die Wurzel trägt dich. Also es wird denen gut gehen, die Jerusalem lieben. Das ist unser Umgang mit Jerusalem, mit dem Volk Israel. Mit dem Land Israel. Beten, segnen, Frieden wünschen, trösten und barmherzig sein. Das sollen wir tun für das Volk. Und ein dritter Gedanke, Jerusalem ist die heilige Stadt. Weltpolitisch gesehen oder auch weltgeschichtlich oder auch wirtschaftlich ist Jerusalem nur ein kleines Städtchen und nicht von so großer Bedeutung wie London oder New York oder andere große Städte. Aber theologisch ist es das Zentrum der Welt. Denn Gott wird einmal darin wohnen. Dann ist es das Zentrum. Da, wo Gott ist, ist die Mitte. Und da müssen wir teilhaben. Da wollen wir teilhaben. Mit Gott in Verbindung sein. Deswegen bauen wir ja Kirchen, damit wir eine Beziehung zu Gott haben, wo wir uns versammeln können, um gemeinsam mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und so ist Jerusalem ein Sammelpunkt für die Gläubigen, da, wo Gott wohnt. Von dort wird das Gute, wird Gerechtigkeit und wird das Heil ausgehen. Das ist verheißen. Dort wird das Böse beseitigt. Jesus ist in Jerusalem zum Himmel aufgefahren. Und von dort wird er einmal wiederkommen. Und so ist Jerusalem auch für uns Christen die heilige Stadt. Nicht, dass wir den Juden die wegnehmen, sondern dass wir mit den Juden uns freuen auf Gott, dass er darin wohnt, und wir auf den Messias, auf die Wiederkunft Jesu. So lasst uns den Blick auf Jerusalem, auf diese heilige Stadt, die Sicht von Gott annehmen, auf diese Stadt. Und diese Sicht übernehmen, so wie Gott auf diese Stadt blickt und sie liebt, als Liebling und Braut bezeichnet, so sollen wir es auch. Jerusalem ist die heilige Stadt. Sie war einzigartig, sie ist einzigartig und wird einzigartig sein. Frieden dir, Jerusalem. Amen.
Stadt der Freude, Stadt der Trauer, unbegreiflich.
Wir beten gemeinsam. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so empfangt den Segen und den Frieden Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch und Israel. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig und Israel. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und er schenke euch und Israel Frieden. So geht hin, ihr seid die Gesegneten des Herrn. Amen.